wie geht's dir? Wie hast du zu Köln Campus heute gefunden?
Gut, ich war ein bisschen, ehrlich gesagt, im Stress, weil ich noch Bücher, die ich zu lange entliehen hatte über den Winter, musste ich jetzt schon Strafe zahlen. Ich musste sie jetzt noch schnell zurückbringen, bevor ich nochmal 10 Euro draufzahlen muss.
Mhm, man
Hab,
kennt's.
ja, flink noch in die Soziologie-Bib und hab's schnell abgegeben, aber jetzt passt alles.
Ja, super. Du studierst nämlich auch an der Uni Köln.
Genau.
Welche Fächer studierst du?
Ich studiere auf Lehramt Philosophie und Sonderpädagogik mit dem Schwerpunkt Hören und Kommunikation.
Mhm. Und am Freitag ist ja deine erste EP, wenn ich es richtig
Genau.
sehe, Dehydriert erschienen, also am 6.1.
Ja.
Die Tracklist gehen wir gleich mal so ein bisschen durch. Und was mich ein bisschen überrascht hat und vielleicht dich auch, aber generell quasi bei dir, wenn man dir auf Instagram folgt, so groß aufgeschlagen ist, ist, dass der Track Dehydriert, also der Titeltrack, direkt in mehreren Playlists gelandet ist.
Voll.
Einmal von Spotify selbst, aber auch von Moses Pelham
Ja.
in seiner Nachtschicht-Playlist. Und ja, ich wollte dich einfach mal fragen, ob du und dein Producer Noni, ob ihr so mit dem Erfolg, sag ich mal, gerechnet habt.
Nee, auf keinen Fall. Es ist super crazy. Wie du sagst, genau so zwei redaktionelle Playlists von Spotify oder drei. Einmal New Music Friday Deutschland, New Music Friday Switzerland und Wilde Herzen Playlist, die Indie-Playlist von Spotify. Und der Simon Mowgli hatte mir das in der Nacht geschickt, weil ich habe das gar nicht angezeigt bekommen. Und wir sind vollkommen ausgeflippt, weil wir dachten so, hä, wir haben überhaupt jetzt keine. Ich habe eh noch nicht so richtig Durchblick bei Playlist-Pitching und so, aber wir haben an ein paar Radiosender geschrieben, zum Beispiel auch an euch, aber ansonsten keine Promotionsarbeit groß gemacht. Und ich weiß nicht, für die Leute, die das nicht kennen, wenn ein neuer Release kommt, dann pitcht man das vorher an Spotify, aber die müssen sich ja jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Songs anhören, mehrere hundert wahrscheinlich. Und deswegen haben wir nie damit gerechnet, dass das auf diesen Playlists landet.
Ja, aber herzlichen Glückwunsch schon mal für den Erfolg.
Dankeschön.
Also, wie fühlt ihr euch oder wie fühlst du dich jetzt so kurz nach dem Release? Was für Feedback hast du vielleicht auch schon dazu bekommen?
Also ich finde es total krass. Ich kriege sehr unterschiedliches Feedback zu den sehr unterschiedlichen Songs. Ich habe auch das Gefühl, Leute schreiben mir zu ganz unterschiedlichen Songs. Also sie sagen entweder Dehydriert gefällt ihnen oder Was soll schon sein gefällt ihnen. Oder Nicht du zum Beispiel, wo das ist ja auch nur Gitarre und so. Ich habe das Gefühl, wir haben unterschiedliche Geschmäcker getroffen. Und jetzt mit Dehydriert so einen kleinen Hit. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Und ja, das sind so die Rückmeldungen, würde ich sagen.
Okay, dann kommen wir einmal kurz von dem Aktuellen so zurück, vielleicht in deine Jugend, Kindheit.
Ja.
Wie bist du denn mit Musik aufgewachsen? Was hast du gehört? Was hörst du aktuell?
Ja.
Und wie hast du in dem Prozess auch gelernt, selbst Musik zu machen?
Ja, also Musik machen habe ich super früh angefangen. Also ich habe mit Blockflöte angefangen, wie jeder andere wahrscheinlich. Aber genau, dann hat mein großer Bruder mit Geige spielen angefangen. Und da habe ich ihm das nachgemacht, wie alles in meinem Leben. Geige, Klavier und Querflöte war dann ganz lange. Und dann mit 12 habe ich das alles aufgehört, weil ich genug hatte. Und habe dann mit 16, 17 wieder Klavierspielen über Improvisation angefangen, vorher klassisch Klavier. Und Gitarre habe ich dann angefangen, genau. Und Songs schreiben auch so mit 14, 15, würde ich sagen, ja.
Und was hat dich so in der Zeit geprägt, als du wieder angefangen hast, musikalisch so Einflüsse, die du vielleicht jetzt benennen könntest?
Einflüsse, ich finde es so wild. Ich habe bis zu meinem 16. Lebensjahr habe ich nur Schrottmusik gehört, wirklich. So, ich habe mir jeden, wann ist das rausgekommen? Also einmal im Monat oder zweimal im Monat diese Bravo-Hits,
Ja,
diese
ja.
CD. Das habe ich immer gekauft. Also wirklich nur generischer Pop so. So mein ganzes Leben lang gehört und meine Eltern haben auch so überhaupt keinen Musikgeschmack. So, mein Vater hat immer so diepe Singer-Songwriter gehört, die aber so ein bisschen christlich angehaucht waren und so. Meine Eltern sind Katholiken. Und keine Ahnung, also das war die Musik, die ich mein ganzes Leben lang gehört habe. Und irgendwann kam Rap dazu. Also das Einzige, was ich wirklich konstant höre, seit ich 12, 13 bin, ist KIZ. Aber ansonsten keine nennenswerten musikalischen Einflüsse, habe ich das Gefühl.
Ja, und dann hast du ja auch wahrscheinlich in den letzten Jahren, sag ich mal,
Ja.
irgendwann Noni kennengelernt,
Ja.
also dein Producer. Wie kam da eure Zusammenarbeit zustande? Wie habt ihr euch so musikalisch kennengelernt?
Ja, Noah studiert zusammen mit mir Philosophie und wir sind beide in der Philosophiefachschaft, haben also schon viele Sachen zusammen organisiert und so. Und dann irgendwann habe ich ihn einfach gefragt, weil er ein kleines Homestudio hat, ob er den Song Offene Beziehung, der auch auf der EP gelandet ist, ob er den für mich recorden kann, einfach wie ich das spiele und so. Und dann saßen wir mal bei der Session zusammen und er meinte, ah ja, ich habe noch ein paar andere Songs, ein paar Instrumentals. Und zum Beispiel, Was soll schon sein, ist auch einfach direkt entstanden, als er mir das Instrumental gezeigt hat. Und ich hatte sofort eine Idee und habe das dann aufgeschrieben. Und dann hatten wir schon zwei Songs und dann haben wir weitergearbeitet, ja.
Ja, super, klingt nach einer sehr gesunden
Ja,
Dynamik.
voll, war voll entspannt.
Schön. Und ja, musikalisch bei Dehydriert habe ich auch verschiedene Referenzen so gesehen. Also ja, einmal Pop, so das, was Dehydriert ist, auch wenn es so ein Indie-Pop
Ja.
ist, der so aktuelle ja, Klänge hat. Emma und Hase geht mehr eben in diese Hip-Hop-Richtung, auch mit dem Feature mit Tapehead. Den kannte ich vorher auch noch gar nicht. Und dann, ich glaube, auf einer der Playlists ist der Song auch so in der Nähe von Paula Hartmann
Stimmt,
gelandet. Ich habe
ja.
auch in das Songradio von der EP
Ja,
reingehört.
ja.
Da war auch Blumgarten, also der Paula Hartmann-Song quasi, wo sie drauf gefeatured
Ja,
ist,
ja.
Paris-Syndrom mit dabei und Öl war zum Beispiel auch da
Ja.
drin. Also siehst du dich da vielleicht auch in so einer aktuellen musikalischen Strömung von diesem sehr elektronischen, leicht rappigen Pop?
Ja, ich glaube, das ist das, wo ich mich am meisten sehe, weil es gerade wenn wir über Paula Hartmann sprechen, für mich ist es mit einer der besten Songwriterinnen momentan so in Deutschland. Und die Symbiose zwischen sehr, sehr schönen Gesang in den Hooks und so weiter, aber einer Mischung zwischen Sprachgesang und normalen Gesang in Anführungsstrichen in den Verses, die geben einem einfach textlich, glaube ich, viel, viel mehr Möglichkeiten, als es eine normale Gesangsstrophe machen würde, wenn man auch, keine Ahnung, andere Flows und einfach grundsätzlich mehr Text zwischendrin so mit reinbringen kann. Ja, das ist, glaube ich, so die Schiene, die momentan mir am meisten Spaß macht.
Ja, und gleichzeitig haben wir auch da die Melancholie,
Ja.
die vielleicht da drin auch etwas steckt, aber eben auch in dem Singer-Songwriter-Ding, also offene Beziehung und nicht du, haben ja gar nicht so diese Beat-Grundlage, sondern einfach Instrumentals. Ist es auch eine bewusste Entscheidung, dass du beides, so den Pop-Hip-Hop-Part und den Singer-Songwriter-Part zusammen abbilden möchtest?
Auf jeden Fall. Also das ist das, woher ich komme. Ich habe Musik bisher eigentlich immer nur am Klavier oder an der Gitarre für mich alleine gemacht und habe jetzt auch voll Lust in Richtung, ich weiß nicht, ordentliche Produktion oder so zu expanden, wo man auch unterschiedlichere Sachen ausprobiert und so und mehr Instrumente. Aber wenn ich Songs allein daheim schreibe, sind die immer noch so und ich mag das auch immer noch sehr gerne. Und gerade offene Beziehungen und nicht du sind einfach Texte, wenn ich die anhöre, dann mag ich die selber einfach total so. Und habe das Gefühl, ich bin da immer noch am freiesten in meinem Songwriting, wenn es ich und die Gitarre, ich und das Klavier sind, ja.
Ja, verstehe. Und jetzt würde ich mal versuchen, so ein bisschen zu beschreiben, wie die Texte sich anhören oder um welche Themen es gibt. Also mir ist als erstes so ein bisschen eben dieses Gefühl Anfang 20 eingefallen. Es geht um die Suche nach Identität oder einem Lebensstil oder beidem so ein bisschen. Kannst du damit irgendwie was anfangen? Was würdest du so als deine, ja, Subjekte beschreiben, die du deine Themen quasi, die du ansprechen möchtest.
Voll. Also Identität auf der Platte vor allem im Sinne von Beziehung zu anderen. Ne? Also ich bin im kleinen Dorf aufgewachsen, bin jetzt erst seit 2 Jahren in Köln und ich finde es immer wieder crazy zu spüren, wie du dich unterschiedlich in unterschiedlichen Blasen verhältst. Mit unterschiedlichen Leuten, ne? Und Leute kommen in dein Leben und fallen wieder raus und so weiter. Und dass du so Stück für Stück irgendwie verschiedene Teile deiner Persönlichkeit so explorst, aber immer in Beziehung mit anderen Leuten so. Und ich glaube, das sind so meine Hauptthemen. Aber bei mir, mein Songwriting-Approach ist eigentlich immer so, dass ich so Negativszenarien von irgendwelchen Sachen nehme, die in meinem Leben eine Rolle spielen, zum Beispiel offene Beziehung. Ist so inspiriert von einer realen offenen Beziehung, aber halt, was ist irgendwie das Worst-Case-Szenario davon,
Ah,
was damit
okay,
passieren
verstehe.
könnte, so, weißt
Ja.
du? Und das hat relativ wenig mit meinem realen Leben zu tun, aber viel mit meinen Gedanken, so die ich mir dazu mache. Ja.
Ja, ich würde jetzt mal anfangen, auch in die einzelnen Songs so
Gerne.
reinzugehen, und zwar mit Emma und Hase. Das ist nämlich so der Song, der mir stilistisch so am klarsten hip-hop-artig einfällt, auch wenn es zum Ende hin eben sehr in die Pop-Richtung geht und da viele auch variierte Refrains drin sind. Aber er fängt eben an mit einem ziemlich straight deliverten Rap-Part von Tapehead, ist das
Richtig,
richtig?
ja.
Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie kam es zu dem Feature?
Sascha, aka Taphead, ist einfach ein mega, mega geiler Rapper, für den Noah eine ganze Platte produziert hat. Und könnt ihr auch gerne mal reinhören. Mein Lieblingssong davon ist Eine Packung. Der ist sehr, sehr geil. Genau, ich wollte ihn einfach auf dem Track haben, weil ich wusste, dass Noah Kontakt zu ihm hat. Und dann hat er, nachdem wir die Hook für den Song gemacht haben, hat er den Part delivered und ich finde es mega nice.
Ja, und dazu, du hast ja auch so eine Art Rap-Part, sag ich mal, oder einen Rap-Part eigentlich
Ja.
auf dem Song. Wie hat sich so deine Stimme im Laufe der Entwicklung, also des Prozesses von dehydriert, der Produktion davon, aber vielleicht auch schon vorher entwickelt, sodass du sowohl das als auch den relativ cleanen Gesang irgendwie gut delivern, singen, rappen kannst?
Ja, ich glaube, ich habe schon unterschiedliche Sachen so gesanglich ausprobiert. Aber so Rap ist relativ neu. Also ich komme, glaube ich, vom Schreiben her auch viel von Poetry. Ich habe in meinen Theaterzeiten habe ich auch viel Poetry geschrieben. Deswegen sind, glaube ich, meine Texte, die ich manchmal schreibe, ohne dass ich irgendein Instrumental im Kopf hat, sind einfach würden auch gut zu irgendwelchen Rap-Songs passen. Und es hat sich jetzt ergeben, dass wir ein cooles Instrumental hatten, dass ich auch mal was Rap-artiges schreibe. Tatsächlich hatte ich das auch mal clean gerappt. Also es ist ja ziemlich dick Autotune auf der Stimme in dem Part, weil ich nicht zufrieden war mit meiner Rap-Delivery so. Und dann haben wir uns entschieden, nee, du singst das, aber wir machen so eine alternative Persona daraus. So, du kriegst da einen anderen Autotune als als im Chorus. Genau, und rappst dann so als alternative Persona. Und das ist dann immer noch geil, aber an der Rap-Delivery will ich noch arbeiten, bis ich mich das traue, so einfach straight auf so einem Track zu landen.
Ja, verstehe ich auch. Also, es muss man ja auch schaffen, die Spannbreite irgendwie so erfüllen zu können.
Ja, voll.
Mir ist auch auf dem Song aufgefallen, was da textlich so passiert. Und das passt eigentlich ganz gut zu diesem Negativbild, das du gerade
Ja.
aufgemacht hast. Also, zum Beispiel, ich will die Wahrheit nicht mehr sehen, lieber Kätzchen auf dem Screen als ein Film übers Bienensterben sehen.
Ja.
Und gibt es da irgendwie so eine Resignation gegenüber der aktuellen Klimakatastrophe? Wir
Ja.
haben auch gerade die Lage, dass Lützerath, das Dorf hier in der Nähe am Braunkohlerevier, eben für die Braunkohleproduktion von RWE abgerissen werden soll. Ist das so ein. Also, was macht das mit dir? Spielt das eine Rolle in deinem tatsächlichen Leben? Und
Ja.
wie nimmst du das quasi in diesem lyrischen Ich auf?
Das ist komplett der Hintergrund für diesen Song. Ich bin extrem politisch aufgewachsen. Meine Eltern sind Menschenrechtsaktivisten, kommen beide aus Vietnam und mein Papa. Also Vietnam ist eine ähnliche politische Lage wie zum Beispiel in der Türkei oder in Russland, dass politische Gegner halt eingesperrt werden und deren Familien bedroht werden und so weiter. Und mein Vater setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, dass Leute, die sich dort politisch beteiligen, dass die entweder geringere Haftstrafen bekommen oder dass deren Familien unterstützt werden etc. Und ich habe das mein Leben lang verfolgt, was das für eine unglaublich kleinschrittige, anstrengende Arbeit ist, wenn du diplomatisch arbeitest. Wenn du wie mein Vater in den Gremien irgendwie dabei sitzt und im Außenministerium irgendwelche Treffen hast mit Leuten und deutsche PolitikerInnen versuchst davon zu überzeugen, dass das jetzt gerade irgendwie öffentliche Aufmerksamkeit braucht, ein bestimmter Fall in Vietnam und so weiter. Und in der politischen Partei von meinem Vater ist in den letzten Jahren eine richtig große Resignation auch aufgetreten, weil die eine große ältere Generation haben, die jetzt zwischen 70 und 80 ist, die merken, scheiße, das politische System bleibt. Also ist Kommunismus, aber ist halt ne, einfach ein oppressives System. Die beginnen sich gerade zu radikalisieren. Muss ich jetzt nicht detaillierter darauf
Ja,
eingehen,
ja.
aber die beginnen radikalere Ideen zu verfolgen. Und mein Vater steht so ein bisschen in der Mitte zwischen zwei Generationen, zwischen der jungen und der älteren Generation mit 50 und weiß gerade nicht so sehr, wohin mit sich. Und dass er so sein Leben lang diese kleinschrittige Arbeit gemacht hat und die Leute, die jetzt mit ihm zusammenarbeiten, teilweise von der Partei abspringen und sagen so, ey, ihr denkt viel zu harmonisch und friedvoll, bla bla bla, wir müssen jetzt Aktionen machen und so weiter. Und er sich in diesem Spannungsfeld sieht, das füttert viel so meine politische Resignation, weil ich die Arbeit meines Vaters sehr, sehr respektiere und gleichzeitig denke, ey, das gibt's doch nicht, dass jemand 30, 40 Jahre seines Lebens da reinsteckt und am Ende rennen seine eigenen Leute irgendwie davon, weil sie nicht mehr an die Art der Arbeit glauben. Immer noch das Ziel der Arbeit ist das
Ja,
gleiche, aber
ja.
der Approach ändert sich gerade und das finde ich krass. Und ich denke auch viel darüber nach, was mein Approach gegenüber politischer Arbeit sein sollte. Ja.
Ja, und also auf dem Song ist das ja eher in diese Richtung Klimakatastrophe mit dem Bienensterben.
Ja.
Spielt das für dich jetzt selbst eher die Rolle oder bist du da auch mit deinem Vater so solidarisch engagiert?
Das spielt auf jeden Fall beides für mich eine Rolle. Jeder junge Mensch, der sagt, dass es für ihn keine Rolle spielt, ist komplett ignorant. Aber ja, wahrscheinlich ist Klimakatastrophe das Aktuellste, wo ich am meisten Frustration spüre. Das ist auch eine sehr spezielle Form der Katastrophe, weil du das Gefühl hast, die Fakten liegen alle auf dem Tisch und so weiter. Wir haben diese Diskussion, muss man jetzt nicht genau darauf eingehen, aber es ist einfach sehr, sehr frustrierend. Man sieht sich halt immer noch ausgesetzt. Also man hat das Gefühl, dass so die individuelle Arbeit, die wir dann auch über Social Media alle promoten, so, ah ja, ich habe jetzt mal einen Monat vegan probiert und fliegt nicht mehr, bla 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 bla. Jeder, der sich ein bisschen mehr mit dem Kontext auseinandersetzt, weiß, das sind Tropfen auf dem heißen Stein, die gar nichts bewirken. Und dann fragt man sich halt so, ja, was kann ich wirklich aktiv dafür tun? Und ein Teil von mir ist halt, ja, lass mal resignieren und lass einfach darauf schimpfen, wie scheiße alles ist. Und der Song befriedigt genau
Okay,
diesen Teil
okay.
in mir. Ist vielleicht nicht der gesündeste Approach, aber ich habe das Gefühl, manchmal braucht man das auch, so sich einfach abzufacken, so.
Ja, und vielleicht auch ein bisschen Distanz dazu einzunehmen,
Voll.
weil wenn man immer in diesem apokalyptischen Klimakatastrophengedanken drin ist,
Ja.
dann verliert man ja auch wieder einen Bezug zu dem Alltag, zu der Realität, was ja auch produktiv sein kann für
Ja.
den Aktivismus zum Beispiel. Ist es auch sehr wichtig, dass man immer wieder darauf hinweist, denke
Ja,
ich mal.
das ist echt so, dass es
Ja,
wirklich schlimm wird, ja.
genau. Und gleichzeitig muss man eben auch auf sich selbst achten,
Ja.
damit man diesen Aktivismus weitermachen kann.
Voll.
Ich wollte halt fragen auch, also hast du
Ja.
selbst Bezüge irgendwie zu Klimaaktivismus oder ist
Ja.
das eben eher was, was durch die Resignation immer ein ambivalentes Verhältnis ist? Es ist ja irgendwie eine Frage, es ist keine Oder-Frage. Sorry dafür, ich
Alles
stelle die immer wieder
gut.
so, aber
Ja.
ja, ich glaube, du kannst das ungefähr einordnen, was damit
Voll,
anfangen.
voll. Es ist ein absolut ambivalentes Verhältnis. Ich war immer wieder auch schon, als ich noch in der Heimat war, auf Demos und so weiter. Und ja, jetzt habe ich auch, als das Klimacamp bei uns an der Uni war, habe ich da öfter Konzerte gespielt und so. Und gleichzeitig, keine Ahnung, beobachte ich das schon aus einer großen Distanz, habe ich auch das Gefühl. So, irgendein Reel oder was auch immer in die Story posten. Aber ich bin überzeugter Veganer aus Gründen, klimaschutztechnischen Gründen. Und gleichzeitig bin ich manchmal so resigniert und keine Ahnung. Es ist wirklich ein komplett ambivalentes Verhältnis. Manchmal schmeiße ich mich rein, mache ein bisschen Zeug und verziehe mich dann aber auch wieder. Und flüchte mich halt, zum Beispiel auf M. Hase gibt es die Line, ich will sterben, solange es die moderne Medizin noch gibt, also ziehe, schlucke, esse ich das Gift. So, dieser Approach an große politische Probleme, der ist mir genauso bekannt wie sich politisch zu engagieren. So, ist halt auch einfach mal zu sagen, ich stelle mir jetzt einen rein, ist mir egal, ja, nö, wir sterben eh alle in 5 Jahren. Es stimmt alles nicht, das Leben geht weiter und diese Katastrophe wird sich über eine sehr, sehr lange Zeit erstrecken. Aber manchmal tut es auch gut, sich wirklich dieses eine Horrorszenario vorzustellen. So, innerhalb eines Jahres geht alles den Bach runter. Es wird höchstwahrscheinlich nicht so ablaufen, sondern sich über Jahrzehnte erstrecken. Aber das hilft manchmal dann zu sagen, okay, heute erschlägt mich einfach so die politische Verantwortung, die ich als Mensch habe, der in einer großen Industrienation lebt und so weiter. Und jetzt stelle ich mir einfach einen rein und das ist auch mal egal. So, wir gehen eh alle drauf. So.
Ey, also das passt sehr gut, weil auf genau die Line wollte ich gerade
Ja,
hinaus.
okay.
Nochmal,
Ja.
nicht direkt durch den politischen Bezug,
Ja.
aber mich hat es auch total interessiert, weil es diesen Todestrieb in sich
Ja.
hat und diese Todessehnsucht. Was steckt da für dich drin? Ist das jetzt durch die Lage, durch das Umfeld ausgelöst? Ist das auch was Intrinsisches, womit du selbst individuell so ein bisschen zu hadern hast? Und ich würde jetzt mal kurz anteasen, ich will gleich auch noch sagen, dass man ja auch empowert werden kann durch soziale Zusammenhänge und durch
Ja,
den Aktivismus.
voll. Ja, ohne zu deep zu werden, ich weiß nicht, ob ihr auch so Triggerwarnungen irgendwie reinmachen könnt, Tod und depressive Gedanken und so weiter. Das ist auf jeden Fall immer Thema gewesen in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob du den Begriff L'appel du vide kennst. Der Ruf des Nichts auf Französisch. Die haben da so ein Wort dafür gefunden, für dieses Gefühl, dass du, bei mir ist es manchmal so ein Prickeln unter den Fingernägeln oder so, wenn ich über eine hohe Brücke gehe oder so. Dieses Gefühl von Freiheit, dass du tatsächlich durch eine kleine Aktion die Entscheidung treffen könntest, dein eigenes Leben zu beenden, was eine sehr große Entscheidung ist, ne? Das beschreibt dieses L'appel du vide. Und das ist etwas, was mich schon mein ganzes Leben begleitet. Und das ist wahrscheinlich mein Bezug zum Thema Tod. Oder warum ich mich auch angefangen habe, mit Philosophie zu beschäftigen, ist natürlich dann irgendwie Camus und Absurdismus, dass ich irgendwie eine Möglichkeit finde, mit dem Wissen über den eigenen Tod und über die Sinnlosigkeit davon, eigentlich sich irgendwie eine Karriere aufzubauen oder dass allgemein alles, was wir machen und so weiter vergeht und so, da irgendwie einen positiven Approach zu finden oder weiterzumachen und so. Das schlägt, glaube ich, künstlerisch manchmal in beide Richtungen aus, dass ich manchmal Tage habe, wo ich dann so voll gerne darüber schreibe, wie toll das ist, zu leben und manchmal halt, dass es halt auch einen Ausweg gibt, den man, ja.
Ja,
Ich wollte es
es
eigentlich nicht
ist
so sagen.
eben eine
Ja.
Sicherheit, dass du
Ja.
dir im Zweifelsfall auch das Leben nehmen könntest,
Genau.
sozusagen.
Es
Also
ist
es
ein
ist eher
Backup.
genau
Ja.
auch was, wodurch, also ich kenne das auch aus eigener Erfahrung so ähnlich. Ich habe das eher bei U-Bahn-Stationen.
Ah, ja, voll, voll. Ist auch voll das Ding. Ja, ja,
Und da habe ich einfach auch zum Beispiel durch psychotherapeutische Begleitung,
ja.
jetzt nicht vor Ort, aber über ein paar Jahre im Prozess gelernt, dass es irgendwie ein Zeichen vielleicht meines Unterbewussten oder einfach generell meiner Psyche für mich sein kann und ich das versuchen kann zu deuten, was will denn da gerade von mir vor die
Voll.
Bahn springen.
Ja.
Und das natürlich erstmal so. Also ich hab den Impuls gar nicht so stark. Ich habe jetzt nicht häufig das Bedürfnis, das umzusetzen, sondern
Ja.
eher einfach immer wieder so Fantasien, die da eine Rolle spielen, die mich früher verwirrt haben mehr und die, bei denen ich jetzt eher sagen kann, ah, okay, ich bin gerade einfach mit irgendwas in meinem Leben, wie mit meiner Wohnungssituation oder ähnlichem, total unzufrieden. Und vielleicht packe ich das mal an und dann habe ich das weniger und seltener. Und wenn es mir generell einfach grundlegend gut geht,
Ja.
dann geht das eben auch weg. Und sowas passiert oft, wenn ich einfach in sozialen Gruppen mich wohlfühle, wenn ich auch
Schön.
das Gefühl habe, ich mache irgendwie ein bisschen was,
Ja.
um gegen die Klimakatastrophe zum
Ja.
Beispiel zusammen politisch vorzugehen. Weil ich habe das Gefühl, das ist so das, was diesem individuellen Approach, den wir haben, den man auf Social Media
Ja.
sieht, so entgegensteht und der mich auf jeden Fall vor dem Zynismus bewahrt hat, das nur noch negativ zu sehen und mich nur noch alleine zu Hause zu verschanzen. Es hat auch gedauert, bis ich mich da öffnen konnte. Aber ja, falls es euch ähnlich geht, kann ich euch empfehlen, euch eine Gruppe zu suchen, in die ihr euch wohlfühlt. Man macht da auch wieder unterschiedliche Erfahrungen. Ich bin da auch inzwischen wieder raus teilweise, aber ich fühle mich immer noch ja, irgendwie mit den Klimaaktivistinnen in Lützerath zum Beispiel auch verbunden.
Ja.
Und solidarisiere mich auf jeden Fall auch mit denen.
Ja, voll. Mir geht's ähnlich stark, dass du auch Psychotherapie gemacht hast. Ich habe jetzt vor einem halben Jahr meine auch beendet. Ich habe da auch Hilfe gebraucht, deswegen, falls jemand da draußen ist, der gerade irgendwie ähnliche Themen hat, sucht euch Hilfe, es lohnt sich. Genau. Und verfallt dem Zynismus nicht komplett. Also, ich glaube, eine gesunde Portion Zynismus ist in der aktuellen Weltlage einfach notwendig. Aber sich ab und zu wieder in Kontexten zu spüren, wo man nicht das Gefühl hat, die ganze Welt ist gerade irgendwie gegen einen und bedeutet eh alles nichts. So, es gibt Leute, die engagiert sind und die auch eure Hilfe brauchen. Und ja, bringt euch da ein. Das ist cool.
Yes, finde ich auch. Und gleichzeitig geht die Line, ich weiß gar nicht, ob, es ist ja eigentlich von dir, ich will
Ja.
sterben, solange die moderne Medizin, ach, sorry,
Alles
ich
gut.
will sterben, solange es die moderne Medizin noch gibt. Also ziehe, schlucke, esse ich das Gift, hoffe, dass es kickt. Ist die Line von dir oder
Ja,
ist die von
ist von mir.
Tailbird? Ist
Ja,
von
ja,
dir.
ja. Ich habe
Okay.
alles selbst geschrieben, außer dem Part von Sascha. Ja.
Ah, okay.
Ja.
Und da steckt eben auch der Endzeitgedanke, das Ende der modernen Medizin drin.
Ja.
Was ist denn das eigentlich? Was steckt dahinter? Ich glaube, das ist
Ja.
vielleicht noch mal ein bisschen einfacher oder ein bisschen klarer.
Ja, das ist der Gedanke einfach, dass wir ins Mittelalter zurückfallen. So, manchmal sitze ich da und denke mir, letztens habe ich so random so mein Handy angeguckt und habe so gerafft. Ich verstehe überhaupt nicht, wie dieses Teil funktioniert. So, ne? Wir sind so entfremdet von den technologischen Durchbrüchen der letzten 30, 40 Jahre. Und da habe ich manchmal so das Gefühl, was, also wir häufen ja so ganz krass Expertenwissen im akademischen Bereich an und so, ne? Verstehen die Leute eigentlich überhaupt noch die Base davon, worauf sie arbeiten? Und was würde das passieren, wenn wirklich in der Klimakatastrophe mal einige 10.000 Menschen oder so sterben würden auf einmal und das der, über den ganzen Globus verteilt wahrscheinlich noch viel mehr? Und wenn da wirklich Wissen verloren geht, was wir nicht schaffen zu retten, so in die nächste Phase der Menschheit oder so, ob wir einfach zurückfallen, so in alte. Weil das ist schon krass, ne, dass wir so Neuerungen schon hatten, technologische Neuerungen in der Zeit der Römer, die dann einfach komplett verloren gegangen sind
Ja,
in Europa.
ja.
Und genau, einfach sich dieses Szenario vorzustellen, wie hart wir dafür gearbeitet haben und was für Ressourcen wir auch da alles rein investiert haben, was sehr, sehr schlecht war für unsere Welt, in technologischen Neuerungen, die mit einem Schnipsen vielleicht schon wieder weg sein könnten. So, das ist, glaube ich, so der Gedanke dahinter.
Ja, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Und gleichzeitig stelle ich mir eben auch vor, die Bibliothek von Alexandria
Ja,
ist
safe.
verbrannt worden. Es
Ja.
gibt wahrscheinlich, also es gibt ja auch ganz andere Wissensformen als die der akademischen westlichen Welt. Da habe
Ja.
ich auch total spannende Kurse zu besucht und auch die schaffen es irgendwie immer wieder, sich am Rande der Systeme oder dazwischen, vielleicht auch nur als zersplitterte Form von sich selbst, weil sie eben verdrängt und zerstört wurden, weiterzuentwickeln und eben auch
Interessant.
weiter zu solidarisieren. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema.
Okay, ja.
Aber wo du Social Media schon angesprochen hast, darum geht es ja auch in Dehydriert.
Ja.
Also du denkst zum Beispiel darüber, wie du auch eben eine Resignation zu deinem Handy aufbaust, weil irgendwie, keine Ahnung, nach 5 Stunden Scrollen
Ja.
hat es eigentlich auch nichts mehr zu bieten und man merkt eben, dass vielleicht daraus nicht so viel hängen geblieben ist. Und dann flüchtest du dich eben auch zu der Party. Also es ist ein ähnliches Thema, aber
Ja.
nochmal ein ganz anderer Song, der eben diesen Paula Hartmann-Type-Beat,
Voll.
sag ich jetzt
Ja,
mal,
ja.
hat. Auch so ein eher Mix aus Rap und Gesang in den Strophen.
Ja.
Und auch Eskapismus durch Partys im Refrain. Also wovor flieht das lyrische Ich, haben wir vielleicht jetzt schon geklärt. Aber selber schuld, wenn du noch pennst, wenn die Tanzfläche brennt. Das ist
Ja.
doch eine Zeile, die einfach dazu aufruft, nachts rauszugehen,
Ja.
tanzen zu gehen und sich ein bisschen dem Alltag zu verwehren und einfach mal ein bisschen abzudancen.
Safe. Es braucht es halt auch, ne? Also, ich glaube, Leute müssen rausgehen und sich spüren. Und abseits, ich als Philosophie studierende Person bist du so durchgängig in irgendwelchen wichtigen Konversationen über alles Mögliche. So, und kommst eigentlich immer bei derselben Resignation bei raus. So, ne? Und es ist spannend, sich über die verschiedenen Ausformungen von Problemen zu unterhalten und so weiter, aber manchmal braucht man das einfach nicht. Manchmal braucht man das einfach nicht, man muss seinen Kopf ausschalten und einfach raus und weg. Und ja, keine Ahnung. So in der ersten Strophe beschreibe ich, glaube ich, so, was Social Media für mich bedeutet. Hab 1.000 Leute sterben sehen, sich lieben, sich verzeihen. Das ist dieses absurde Gefühl manchmal, dass du einen Beitrag von Peter siehst über Massentierhaltung von Kälbern oder was auch immer. Und der nächste Beitrag ist irgendwie ein Urlaubsfoto von deiner besten Freundin in Hawaii oder so. So, es kann nicht gut sein für unser Gehirn, dass wir so unterschiedliche Informationen so direkt nacheinander bekommen. Also ich glaube, das kann man nicht normal verarbeiten und vielleicht haben wir noch überhaupt gar nicht gecheckt, was das alles bedeutet so. Ich glaube, darauf spielt diese Line so ein bisschen an. Und um diese ganzen Informationen, mit denen wir uns vollstopfen, so den ganzen Tag wieder abzuschütteln, brauche ich brauche Tanz, so. Ich brauche Techno und ich brauche mich verlieren, weil mein ich schon so vollgestopft ist mit allen möglichen Kram, so über den Tag hinweg. Genau, das ist wahrscheinlich so die Essenz des Songs.
Also eher auch eine positive Verbindung mit dem Begriff Eskapismus.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich brauche das, ja.
Und jetzt würde ich mal zu dem ersten Track kommen, der auch als erstes released wurde. Was soll schon sein, hieß der. Oder heißt der auch immer noch. Und wir haben den bei Köln Campus auch schon als Single gespielt. Da ging es auch um den Abschied vom Sommer, vielleicht auch eher vom letzten Jahr, weil ich meine, wann ist der rausgekommen? Im November?
Ja, stimmt.
Genau, im November. Und gleichzeitig von einer bestimmten Person diese Mischung aus Elementen von dem grünen Blatt sich zu verabschieden und darunter eben so ein melodischer Gitarren-Klavier-Sound zusammen mit den Beat-Elementen. Also für mich ist es der Song, der so die beiden Hip-Hop-Pop, die eine Seite und die andere Seite Singer-Songwriter so am stärksten zusammenbringt.
Cool.
Was hat dich so da beim Songwriting ausgemacht? Du hast gerade eben, glaube ich, schon erwähnt, dass das ganz schnell ging und dass der Beat schon da war und ihr dann einfach drauf gekommen seid. Wie hat sich das angefühlt?
Songwriting war direkt, ich hatte direkt dieses Bild, was ich in der ersten Line beschreibe, gelbes Licht, blaues Haar, die Hände auch, hatte ich sofort im Kopf. Ich habe mich sofort, ich glaube, ich war am Rathenauplatz so im Kopf, so und hab so eine Bank gesehen, die unter so einem gelben Licht steht. Das war direkt das erste Bild, was ich im Kopf hatte. Und dieses melancholische Rauchen und nach oben gucken und merken, ah, wir haben erst, keine Ahnung, 17:30 Uhr und die Sonne ist aber schon komplett weg und so weiter. Dieses Gefühl, wenn es zum ersten Mal hittet, so, dass es nicht mehr Sommer ist. Das war das Gefühl, was ich initial sofort hatte. Und vielleicht thematisch ist es auf jeden Fall auch inspiriert von meiner Fernbeziehung. Dieses Gefühl am Telefon, wenn man Sachen besprechen möchte, die aber nur persönlich gehen, so. Und dann sagt man halt so, wie geht's dir? Ja, was soll schon sein? So, passt schon. Wir verlegen das. Ich kann das jetzt auch nicht andeuten, was ich sagen möchte. Das muss wirklich im Persona geschehen. So, das ist textlich auf jeden Fall auch drin. So, Fernbeziehung und meine Freundin und ich haben den ganzen Sommer miteinander verbracht. So, deswegen hat es besonders wehgetan, glaube ich, diesen Sommer so Tschüss zu sagen, weil wir dann wieder zurück in unsere Städte gegangen sind und so. Ja, daher kommt der Text von dem Song für mich so.
Also vielleicht auch gar nicht so ein negatives Bild, sondern eher eine Beschreibung von dem, wie es ist.
Ja, voll. Ja.
Und so ähnlich, oder naja, also zumindest thematisch ähnlich, aber jetzt vielleicht nicht in diesem As It Is, sondern eher in dem negativeren Bild, habe ich so die Songs Offene Beziehung und Nicht Du wahrgenommen. Die beiden, die eben, wie vorhin ge gesagt, so am meisten Singer-Songwriter-mäßig sind, sehr zurückgenommen im Instrumental. Generell deine Stimme trägt, wenn ich das einfach mal so sagen darf, sehr gut durch die EP.
Danke
Also,
dir.
ja, Gratulation dazu. Oder
Dankeschön.
meine Komplimente hast du.
Das freut mich.
Ist auch sehr weich gesungen. Gleichzeitig gibt es da eine härtere Sprache.
Ja.
Also, ist das eine Distanz, die da zu Aggression und Verzweiflung steht? Oder ja, ist das vielleicht auch eine Diskrepanz, die du anstrebst, so eine Spannung, die das Lied noch irgendwie interessanter für dich macht?
Absolut. Also, das ist für mich da, wo wir hin sollten mit deutscher Musik, ist uns nicht davor zurückschrecken, praktisch, dass die deutsche Sprache für viele Menschen sehr hart im Ohr klingt oder so, sondern das Embracen. Also, ich finde es für mich die größte Herausforderung bei einem deutschen Song ist irgendwie so einen earnest, süßen Liebessong zu schreiben, weil es immer direkt nach Schlager oder cheesy klingt so. Ich denke immer so an, keine Ahnung, von Ed Sheeran Thinking Out Loud oder so. So, keine Ahnung, Millionen von Menschen haben dazu geheiratet. Und wenn du das auf Deutsch machen würdest, würden alle so cringen einfach so. Genau, und ich versuche, glaube ich, dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, indem ich direkt harte Sprache verwende, weil für mich ist da, wo Deutsch vielleicht auch so scheinen könnte, so, indem man diesen harten Teil der Sprache nicht versucht zu irgendwie umhüllen, sondern dass man den embraced, genau. Und ich mag es auch einfach gerne,
Also,
Schimpfwörter dazu benutzen.
ja, ich weiß noch nicht genau, ob das so rübergekommen ist bisher schon, wenn ihr jetzt die Musik noch gar nicht gehört habt von Ducky. Aber ich meine zum Beispiel nicht nur das Klangliche, sondern auch sowas wie, du fickst mich, solange du noch kannst. Oder die Pussy schmeckt prima heute Nacht, wir ficken und schlafen im Takt dieser Nacht. Also bei Nicht Du, dem Song, das ist ja auch einfach, das sind ja einfach einzelne Begriffe, die so explizit sind, dass sie direkt einen Impact haben. Ich habe auch mit einem Kollegen darüber gesprochen und für den war es eher so ein Ding, dass er da so ein bisschen rausgekommen ist. Also kannst du mit diesem Impact auch leben, dass es einen vielleicht eher abschreckt?
Ja, komme ich voll mit klar. Ich muss sagen, gerade bei Nicht Du braucht der Song für mich das. Also Nicht Du ist für mich die Zusammenfassung von verschiedenen Problematiken, die man in der modernen romantischen Beziehung so haben kann. Dass man alles locker miteinander macht und so und sich nicht aufeinander festlegt und explizit miteinander, exklusiv miteinander wird. Und trotzdem unterbewusst irgendwelche Erwartungen an die anderen Personen kommen. Und dann trotzdem diese Dramatik sich dann doch entfaltet. Man glaubt irgendwie, es ist alles cool, weil wir alles offen miteinander kommunizieren und so weiter. Und am Ende werden doch oft Leute enttäuscht und so. Und gerade, dass man viele Beziehungen hat, die jetzt auch sehr sexfokussiert sind, da muss man das auch, finde ich, in den Mund nehmen, was man so damit meint. Und genau, dann ist es halt auch nicht Liebe machen, so, sondern es halt ficken. So, ja.
Ja, verstehe ich. Und gleichzeitig heißt es ja auch, ich will nicht monogam, aber möglichst nah an dir dran sein oder möglichst nicht von dir verlassen werden. Das ist ja auch was eine Rolle spielt, dass es schon eine Sehnsucht gibt nach romantischer Bindung auf eine
Absolut.
Art, nur nicht auf so eine, ja, einengende, traditionelle Art und Weise.
Genau. Das finde ich auch wirklich voll fair und ich versuche ja denselben Weg zu gehen. Ich weiß bloß, dass es echt, was mich manchmal so ein bisschen triggert, dass sehr, sehr viel Halbwissen, was dieses psychologisches Halbwissen, so was das angeht, in den Medien kursiert und Leute dann sich irgendwie zwei, drei Slides auf Instagram durchlesen und denken, sie haben jetzt irgendwie herausgefunden, dass ihr Partner toxische Narzisstin ist und so weiter. Und da wird einfach viel mit Begriffen hantiert, die immer begriffsleerer werden, so meiner Meinung nach, weil die so exzessiv verwendet werden und da muss man aufpassen. Genau, und für mich, gerade bei Nicht Du, war auch der Songwriting-Approach im Refrain, sage ich, war nur einer von uns in unserer Zeit hier zu zweit, war nur einer von uns zum Geben bereit, zum Öffnen bereit und zum Lieben bereit. Also, das ist jeweils unterschiedlich in den Refrains. Und das ist so ultimately, worauf es am Ende so ankommt, so einer anderen Person geben, ihr sich öffnen und lieben, also das Gefühl, die Emotionen zulassen. Und da habe ich das Gefühl, fährt unsere Generation oft viele Barrieren auf, speziell was dieses Gefühl einfach so sich reinfallen lassen in dieses Gefühl Liebe angeht. Genau, und das wollte ich so embracen praktisch, dass es am Ende brauchen Beziehungen so einen Vertrauensvorschuss auch so ein bisschen, dass man sich richtig reinfallen lassen kann. Und manchmal nicht zu viel Navigationsarbeit, so, ja.
Ja, ich hatte trotzdem das Gefühl, dass du nicht verzweifelt klingst, also nicht schreist oder kreischt vor Tränen oder sowas, sondern dass das auch wieder eine Distanz ist, die eben zu dieser Situation aufgenommen wurde. Also dass bei Nicht Du die Beziehung, die da beschrieben wird, eher schon ein bisschen zurückliegt oder vielleicht das lyrische Ich so weggetreten ist, du ein bisschen weggetreten bist von der anderen Person, deshalb auch du warst nicht zum Öffnen bereit,
Voll.
sozusagen. Was kannst du das verstehen oder gibt es da was in dir Anklang findet?
Auf jeden Fall. Also das lyrische Ich ist at that point vollkommen in Ordnung mit dem Ende dieser Beziehung und stellt halt nochmal fest, so was irgendwie die Probleme waren und fühlt sich ganz klar in der, also dass sie richtig gehandelt hat mit der Trennung, weil die Partnerin nicht genug gegeben hat, sich nicht geöffnet hat, ihre Gefühle nicht richtig zugelassen hat und so weiter. Und sagt dann auch einfach ganz klar heraus, so, das warst nicht du. Du warst es nicht für mich auch so. Genau. Und das passt dann halt auch so.
Ja, oder es passt, dass es nicht
Passt, dass es
gepasst
nicht
hat.
gepasst hat, genau.
Ja,
Ja,
okay.
ja.
Da kommen wir auf einen kleinen Cringe, sorry dafür. Trotzdem quasi so als Abschlussfrage zu nicht du.
Ja.
Einmal, warum heißt es so, warum hast du es im Titel stark gemacht, dass es eine Demo ist?
Ach, das ist ein bisschen peinlich. Wir haben diesen Song, ich habe den einfach auf Gitarre geschrieben. Also, das war initial hatte das nichts mit Noni zu tun und bin dann zu ihm gegangen mit dem Track. Und ich sage es jetzt mal ganz frei heraus: Noni war einfach nicht zufrieden damit, was er productionmäßig gemacht hat. Wir wollen da versuchen, noch eine andere Lösung vom Sound her zu finden. Wir haben so lange an diesem Song rumgewerkelt. Und am Ende haben wir uns entschieden, okay, wir schmeißen alle mögliche Zeug, was wir da drauf gemacht haben, einfach wieder raus. Jetzt am Ende war es, glaube ich, Orgel und Gitarre. Und mehr ist es nicht, weil wir es einfach nicht auf für uns zufriedenstellende Weise hingekriegt haben, den Song zu produzieren. Wir wollten ihn aber trotzdem rausbringen. Wir reden gerade mit Ish, ich weiß nicht, ob du die kennst, Sängerin aus Bonn, dafür dann nochmal ein Remake zusammen von dem Song zu machen. Vielleicht erscheint er in einigen Monaten. Trotzdem wollten wir diesen Song jetzt auf diese EP packen, weil es sehr, sehr gut passt. Genau, aber wir waren production-wise leider nicht so zufrieden. Deswegen haben wir einfach den Trick gemacht, dass wir gesagt haben, ist nur eine Demo. Und
Ja, ja.
rausgehauen.
Ja, kann ich auch total verstehen. Aber für mich, muss
Ja.
ich sagen, funktioniert der Song auch so in dieser
Okay.
zurückgenommenen Art.
Cool.
Also funktioniert für mich gut. Und ja, ich glaube, wir kommen jetzt so ein bisschen zum Ende.
Ja, gern.
Vielleicht magst du neben eben einer zweiten Version von Nicht Du erzählen, worauf es so musikalisch, produktionstechnisch, Songwriting-mäßig in den nächsten Monaten vielleicht für dich drauf hinausläuft. Für mich klingt es so, als würdest du eigentlich im Alltag häufig Musik machen.
Ja.
Was steht da vielleicht auch in der Pipeline noch?
Ja, also ich glaube, es sind einfach ein paar Songs jetzt entstanden. Wir haben tatsächlich schon einige Songs für eine neue EP produziert, die dann im März, April rauskommen soll. Und die soll ein bisschen, ich weiß nicht, frühlingshafter, lebensbejahender und so weiter werden. Es wird sich wahrscheinlich immer noch viel mit romantischen Beziehungen auseinandergesetzt. Genau, aber vielleicht nicht so viel Katastrophe, sondern ein bisschen mehr auch. Keine Ahnung, es läuft auch mal gut, glaube ich, auf den nächsten Songs.
Ist ja auch schön.
Ja.
Also genau, ich habe es ja vorhin nochmal aufgenommen.
Ja.
Dieses Negativbild habe ich da auch irgendwie so ein bisschen gesehen, dass das
Ja.
vielleicht nicht unbedingt direkt du bist, der da hundertprozentig spricht oder vielleicht auch doch,
Genau.
aber
Es ist
ja.
ein Teil von mir, es ist eine andere Persona und die kann auch mal switchen, auf jeden Fall, ja.
Ja, also ich freue mich dann auf die neue Musik, aber vorher, wenn man dich live hören möchte, kann man das ja auch direkt. Wahrscheinlich hört ihr das Interview am 13. heute, also am Freitag.
Ja.
Und morgen gibt es dein Release-Konzert, ist das
Richtig.
richtig?
Das Release-Konzert am 14.01. im Bürgerzentrum in Ehrenfeld. Es gibt keinen Eintritt, kommt gerne vorbei. Wir freuen uns über Spenden. Und die Sülzer Legende Young Kelp wird auch am
Yeah.
Start sein. Genau, deswegen kommt vorbei. Und Noni und ich freuen uns, wenn ihr ab 19 Uhr im Bürgerzentrum in Ehrenfeld vorbeikommt.
Cool. Ich wünsche euch auch viel Spaß. Vielen, vielen Dank für das
Danke,
Interview. Es hat
Sören.
mir richtig viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Ja, bis bald. Danke dir.
Ciao.
Tschüss.